Ich grüße alle ganz herzlich zur Nachmittagsstunde unter dem Thema Die Stunde ist gekommen. Ich lese uns aus Römer 13, die Verse 11 und 12. Und weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, weil unser Heil jetzt näher ist, denn weil wir gläubig wurden, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Ich möchte beten, soweit es geht, wollen wir uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen auch für die Nachmittagsstunde unter dem Thema »Die Stunde ist gekommen«. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht, dein Wort uns auszuteilen, dass er das sagt, was wir brauchen, was du gesagt haben willst. Herr, wir rechten mit dir, loben und preisen dich und geben dir alle Ehre. Amen. Amen. Bruder Georg Walter wird dir zu diesem Thema zu uns sprechen.
Ich möchte heute Nachmittag euch einige Gedanken mitteilen über die Jesu Worte, die Stunde ist gekommen. Es ist ein Wort aus seinem hohepriesterlichen Gebet. Und nun mag der eine oder andere denken, was hat das hohepriesterliche Gebet denn mit der Endzeit zu tun? Und ich glaube, dass das sehr viel mit der Endzeit, auch mit unseren Tagen zu tun hat. Und ich habe auch so den Eindruck, dass ich irgendwo Gedanken aufnehme, die uns Bruder Oetershagen und Bruder Karl-Hermann Kaufmann auch schon mitgegeben hat. Erstens, im hohepriesterlichen Gebet wird unser Blick ganz auf das Ziel und die Vollendung des Heils gerichtet. Das hohepriesterliche Gebet, das schenkt uns Gewissheit und Zuspruch aus Gottes Wort, denn es ist ja auch das Fürbittegebet unseres Herrn Jesus Christus für seine Gemeinde, für seine Jünger. Das Gebet zeigt uns, dass wir, und dazu am Sonntag mehr, Bewahrte und Behütete sind in ihm. Und vor allen Dingen zeigt uns das hohepriesterliche Gebet eines: Es zeigt uns die Beziehung des Sohnes zum Vater als ein Vorbild für unser Leben, für unsere Nachfolge, so mit dem Vater und mit Jesus Christus eins zu werden, wie der Sohn mit dem Vater eins wurde. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, Gemeinschaft zu haben mit unserem Gott. Und das haben wir ja heute Morgen gehört, dass das so wichtig ist, auch in unserer Zeit, in dem, was noch auf uns zukommen wird. Da ist es wichtig, dass wir vor dem Angesicht Gottes stehen und daraus unsere Kraft empfangen. Und noch eines: Das hohepriesterliche Gebet wurde nicht gegeben, damit wir hier schöne Worte Jesu haben, die wir irgendwo einrahmen können, sondern dass wir diese Worte glauben, dass wir sie im Glauben annehmen. Das hohepriesterliche Gebet ist in drei Teile unterteilt, in die Verse 1 bis 5, in welchen Jesus vorwiegend für sich selbst betet. In den Versen 6 bis 19 betet er dann für die anwesenden Jünger, für die Apostel, die zu seiner Seite standen. Und in den Versen 20 bis 26 schließlich betet er für alle, die an ihn glauben. Aber gleichwohl, das hohepriesterliche Gebet ist das Wort Gottes, das in allen seinen Versen für uns heute einen großen Segen bereithält. Wer mitlesen möchte, Johannes 17, die Verse 1 bis 5. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Der schottische Reformator John Knox las diese Worte des hohepriesterlichen Gebetes auf seinem Sterbebett jeden Tag von Neuem, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann in die Ewigkeit hinüberging. Und diese Worte aus dem hohepriesterlichen Gebet, die waren ihm Stärkung und Trost in diesen letzten Stunden, bevor er dann diese Erde verließ. Es ist das längste Gebet unseres Herrn Jesus Christus, das uns die Heilige Schrift überliefert, und es ist das herrlichste Gebet der Heiligen Schrift. Aber noch etwas, diesem Gebet geht auch eine herrliche Unterweisung voran. Ab dem Kapitel 13 im Johannesevangelium befinden wir uns im Obergemach, dort, wo der Herr Jesus sich mit seinen Jüngern, kurz bevor er überliefert wurde, versammelte, um das letzte Passamahl zu feiern. Und im Zuge dieses Passamahles kommt es dann zu einer letzten Unterweisung des Herrn Jesus in den Kapiteln 13 bis 16, vier Kapitel lang. Und dann anschließend, direkt an diese Unterweisung, beginnt Jesus zum Vater zu beten vor den Augen und den Ohren seiner Jünger. Also ganze fünf Kapitel widmet das Johannesevangelium diesen letzten Stunden Jesu unter seinen Jüngern. Vater, damit beginnt dieses Gebet. Und es scheint so, als würde Jesus in diesem Moment, wo er sich dem Vater im Gebet zuwendet, als würde er die Zeitlichkeit für einen Moment verlassen und würde direkt in der Ewigkeit Gottes stehen. Denn im Vers 4 betet er: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. So, als ob er dieser Erde schon entnommen sei. Und doch lag ja dieses Werk, das Werk auf Golgatha, noch vor ihm. In der Ewigkeit gibt es keine Zeit. In dieser Welt, in der wir leben, gibt es Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zeit vergeht, weil Zeit vergänglich ist. Und alles, was zeitlich ist, ist vergänglich. Unser Leben ist vergänglich, die Schöpfung ist vergänglich, weil sie der Zeit unterworfen ist. Aber für die Ewigkeit gibt es keinen Zeitaspekt. Jesus aber kommt aus der Ewigkeit. Er kommt als Gottes Sohn aus dem Schoß des Vaters, wo Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist in Ewigkeit, in Einmütigkeit beieinander waren. Die Ewigkeit kann man auch nicht in zeitlichen Maßstäben messen. Ewigkeit hat eigentlich auch überhaupt nichts mit dieser zeitlichen Ordnung zu tun. Ewigkeit ist eigentlich an sich schon ein Begriff, der eine ganz andere Ordnung darstellt. Die ewige Ordnung, die neue Welt, das Reich Gottes, das nichts mit dieser zeitlichen Welt zu tun hat. Und nun stellt euch einmal vor, hier oben, ich bin ja etwas auf einer höheren Ebene, zwei Stufen höher als ihr hier unten. Hier oben wäre die Ewigkeit. Und wenn ich in diese Ewigkeit versuche, das zu begreifen mit meinem menschlichen Verstand, und ich schaue in die Vergangenheit, dann gibt es da nichts als ewige Vergangenheit. Soweit ich zurückblicken mag, die Ewigkeit war schon immer. Und wenn ich nach vorne schaue, dann gibt es nur eine ewige Zukunft, denn Ewigkeit ist immer. Das ausgedrückt in schwachen menschlichen Worten. Aber Gott wohnt hier oben in der Ewigkeit. Und jetzt stellt euch einmal vor, hier unten, zwei Stufen weiter unten, ist die zeitliche Ordnung. Und diese zeitliche Ordnung, weil sie vergänglich ist, hat einen Anfang und ein Ende. Nehmen wir einmal an, diese Wand hier markiert den zeitlichen Anfang der schöpflichen, der vergänglichen Ordnung. Und da drüben, wo die Wand aufhört, dort hört die zeitliche Ordnung der Schöpfung auf. Aber Gott hier oben, der in der Ewigkeit thront. Er schaut herab auf die zeitliche Ordnung und diese zeitliche Ordnung ist vor ihm, vor seinen Augen offenbar. In seiner Allwissenheit weiß er, was war, er weiß, was jetzt ist und er weiß, was in der Zukunft sein wird und er weiß das auch in deinem Leben. Er weiß, wann du den ersten Atemzug gemacht hast und wann du den letzten Atemzug machst. Vor Gottes Augen in der Ewigkeit ist alles offenbar. Aber ein wunderbarer Gedanke der Heiligen Schrift ist der, dass unsere Erlösung schon vor Grundlegung der Welt in den Sinnen Gottes war. Schon ehe die Welt geschaffen wurde, schon ehe es einen Menschen gab, schon ehe der Mensch in Sünde gefallen war, war der Heilsweg Gottes durch Jesus Christus schon beschlossen in den Herzen, in dem Herzen Gottes. 1. Petrus 1, 18 bis 21. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Oder Epheser 1, die Verse 3 bis 4, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm, in Christus, auserwählt hat. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Gottes Heilsgedanken sind nicht erst entstanden, nachdem der Sündenfall geschehen war, so als ob Gott nun in die Schöpfung eingreifen müsste, um das alles wieder in Ordnung zu bringen, sondern in der Ewigkeit der Ewigkeiten, da wo Gott Vater und Gott Sohn und Gott Heiliger Geist in Einmütigkeit beieinander wohnten, schon dort war der Heilsgedanke, dass Jesus Christus einmal als das Lamm Gottes auf diese Erde kommen wird, war schon beschlossen in dem Herzen Gottes. Der Kirchenvater Augustinus, er lebte von 354 bis 430 nach Christus, konnte sich nach seiner Bekehrung zum christlichen Glauben nicht gänzlich lösen vom Denken der griechischen Philosophie. Und so dachte Augustinus von der Zeit als einem Dualismus, als einem Gegensatz, Zeit ein Gegensatz zur Ewigkeit. Und nun fährt Augustinus fort und lehrt, dass der Mensch in der Zeit seine Getrenntheit von Gott erfährt. Und diese Getrenntheit von Gott wird nur, sofern er diesen Weg in die Ewigkeit dann durch die Erlösung auch geht, wird nur in der Ewigkeit aufgehoben. Und so wird die Zeit für den Kirchenvater Augustinus zu einem Mittel, dass der Mensch sich als Sünder vor Gott erkennt. Und da passiert etwas. Darin gerät die Zeit, wie sie Augustinus definiert, auf eine negative Weise eine Offenbarung Gottes, nämlich der Mensch soll sich in der Zeit als ein Sünder vor Gott, als einer erkennen, der das Ebenbild Gottes nicht mehr in sich trägt. Und dieses Denken, das Augustinus weiterführt, spiegelt sich dann in seinem Prädestinationsgedanken, in seiner Prädestinationslehre wider. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil das viele Jahrhunderte zurückliegt, sondern weil das Denken des Augustin die Kirche bis in das Mittelalter und bis heute hinein beeinflusst hat und weiter beeinflusst. Laut Augustinus ist das, was in der Zeit geschah, jetzt geschieht oder noch geschehen wird, alles schon in der zeitlosen Ewigkeit vorhanden. Und jetzt läuft Geschichte, alles Geschehen, alle Handlungen der Menschen wie ein Drehbuch ab in dieser Zeitlichkeit. Und der große Fehler des Augustinus war, dass er etwas aus dem Auge verlor. Und das war die Menschwerdung Jesu Christi, die Liebe Gottes, die den Sohn Gottes dazu drängte, in diese Welt hinabzukommen, um die Menschen zu erlösen. Die zeitliche Schöpfung diente, so Augustinus, später dann Calvin und den Calvinisten bis heute, lediglich dem Menschen dazu, seine Verlorenheit zu erkennen, und sie diente Gott dazu, als Mittel zum Zweck, seine Souveränität zu verherrlichen. Aber eines verlor Augustin, später Calvin und bis heute die Calvinisten aus dem Blick, dass nämlich die Menschwerdung Jesu Christi das Herrlichste, das Schönste, das Wunderbarste Geschehen in dieser Welt war, die Offenbarung der Liebe Gottes, dass der Sohn, der eingeborene Sohn Gottes auf diese Welt kam, weil der Vater die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Und so kommt Augustinus zu dem falschen Schluss, weil er glaubt, dass alles Geschehen hier nach einem festen, vorgelegten Drehbuch ablaufen muss, zu der Prädestinationslehre. Gott habe, so Augustinus, nicht die Bibel, die Menschen vor Grundlegung der Welt, die einen vorherbestimmt zum ewigen Heil und die anderen zur ewigen Verdammnis. Das ist ein falscher Schluss. Man nennt es auch die doppelte Prädestinationslehre. Manche Calvinisten sagen, ja, wir lehren eine einfache Prädestinationslehre. Gott hat in der Vergrundlegung der Welt nur die einen zum Heil bestimmt, die anderen hat er übergangen. Aber die er übergangen hat, das sind jene, die am Ende dann auch ewig verdammt sind. Es kommt auf das Gleiche hinaus. Aber Geschwister, das lehrt nicht die Bibel, das ist eine Vermischung von biblischer Offenbarung mit griechisch-philosophischem Denken. Weil Augustinus, weil Calvin etwas in den Mittelpunkt gerückt hat, was die Bibel nicht in den Mittelpunkt rückt. Nämlich, dass Gott die Welt missbraucht zum Selbstzweck, dass er seine Souveränität verherrlicht. Gott ist und bleibt souverän. Aber er bestimmt nicht die Menschen, die einen zum Heil und die anderen zur ewigen Verdammnis. Nein, wir müssen die Bibel aus dem Zentrum der biblischen Offenbarung heraus verstehen und lesen. Gott hat in seiner Liebe sich geoffenbart, um die Menschen zu erlösen aus dieser Sündhaftigkeit, in der sie durch die Sünde gefallen sind. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, damit er, der Sohn, allen ewiges Leben gebe, die du, der Vater, ihm, dem Sohn, gegeben hast. Was sagt uns denn hier dieser Text? Steht hier etwa geschrieben, damit der Sohn allen ewigen Leben gebe, die der Vater zum ewigen Heil auserwählt, prädestiniert, vorherbestimmt hat? Nein, liebe Geschwister. Wir müssen uns in die Situation versetzen. Jesus ist im Obergemach, beim letzten Passamahl. Und er spricht zu den 11 Aposteln. Judas war bereits auf dem Weg, ihn zu verraten. Und was sind diese 11 Apostel? Sie sind der Überrest Israels mit all denen, die an Jesus Christus glaubten, als er kam und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und diese Juden, sie glaubten an den Bundesgott Jahwe, und als sie die Verkündigung Jesu Christi hörten, erkannten sie, hier spricht mein Bundesgott Jahwe, der Vater im Himmel, zu mir. Und sie verstanden, hier war der Sohn Gottes, das, was im alten Bund noch nicht klar geoffenbart, aber doch schon enthalten ist, das erkannten sie nun, und sie glaubten, dass Jesus der war, der vom Vater gesandt war. Und dann nahmen sie Jesus im Glauben an. Johannes 6, Vers 44 bis 46. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und nun hört einmal. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher Gott ist, der hat den Vater gesehen. Hier erfüllt sich das prophetische Wort des aus Jesaja 54, 13, und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Es erfüllt sich an den Juden, an dem Überrest, der sich im Glauben dem wahren Gott zuwendet. Jeder, der nun vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir, sagt Jesus. Die Apostel hatten also erkannt, dass Jesus der Sohn war, der vom Vater gesandt war, dass das Evangelium des Reiches Gottes, die Botschaft Gottes, ihres himmlischen Vaters war. Und nun glaubten sie Jesus. Und insofern kann Jesus sagen, die, die dir gehörten, hast du mir gegeben. Es waren nicht die Prädestinierten. Es waren nicht die, die Gott irgendwie auserwählte aus der Menschheit zum Heil, sondern es waren die, die gehört und gelernt hatten und sich Jesus zugewandt hatten und ihn im Glauben angenommen hatten. Was bedeutet denn dieses Ziehen des Vaters? Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Calvinisten lehren bis heute, dass dieses Ziehen, das ist ein wichtiges Lehrfundament in ihrem Lehrgebäude, dass das die unwiderstehliche Gnade ist, eine irgend erstaunliche Weise dann an den Auserwählten in dieser Zeitlichkeit wirkt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, den Gott vorherbestimmt hat. Aber was sagt uns die Bibel? Die Bibel lehrt uns etwas anderes. Johannes 12, die Verse 31 bis 32, hier spricht Jesus Christus. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und nun hört. Und ich, Jesus Christus, wenn ich von der Erde erhört bin, werde alle zu mir ziehen. Was war das von der Erde erhöht sein? Das war sein Tod am Kreuz von Golgatha. Und Geschwister, das zieht die Menschen zu Jesus Christus, als er am Kreuz von Golgatha stand. Und jedes Mal, wenn wir die Botschaft des Kreuzes verkündigen, Jesus Christus, der für uns stellvertretend für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, das zieht die Menschen, wenn der Heilige Geist durch sein Wort Menschen anrührt und Menschen sich Jesus zuwenden. Nicht ein ewiger Ratschluss Gottes, der dann plötzlich über einen Menschen kommt. Das griechische Wort für ziehen, helkyo, hat nichts Zwanghaftes an sich. In Jeremia 31,3, wir sind hier Altes Testament, in hebräischer Sprache, sagt Gott schon, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, er spricht an sein Volk. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Gott zieht, aber er zwingt nicht. Gott handelt in seiner Liebe. Und nicht, weil er einen souveränen Ratschluss nun durchziehen muss auf dieser Erde, damit seine Souveränität nicht angetastet wird. Gott hat, so Johannes Calvin in seinem Hauptwerk, die Institutio, nicht nur den Fall Adams vorhergewusst, sondern auch vorherbestimmt. Wisst ihr, es ist das eine, wenn Gott hier oben in der Ewigkeit steht und herab sieht in die Zeitlichkeit, dass er alles sieht und auch im Voraus weiß, was geschieht und wie du dich entscheidest und was du tun wirst, dann ist das das eine. Aber wenn wir behaupten, Gott bestimmt auch das vorher, was er vorher sieht, dann wirst du zu einer Marionette. Calvin schreibt, ich zitiere ihn, es ist zwar ein furchtbarer Ratschluss, das gebe ich zu, aber dennoch wird niemand leugnen können, dass Gott, bevor er den Menschen schuf, zuvor gewusst hat, welchen Ausgang er nehmen würde. Und dass er eben dies darum voraus wusste, weil er es in seinem Ratschluss so bestimmt hatte. Gott hat den Fall des ersten Menschen nicht bloß vorgesehen, sondern auch nach seinem Gutdünken angeordnet. Denn wie es zu seiner Weisheit gehört, dass er alles Zukünftige vorausweiß, so zu seiner Macht, alles mit seiner Hand zu regieren und zu leiten. Nun, wenn wir dieses Denken Calvins konsequent anwenden, dann unterliegt alles Geschehen und alles Handeln des Menschen, auch das Deinige und das Meinige, einer unerbittlichen Notwendigkeit. Kein anderer als der Reformator und Zeitgenosse Calvins, Huldrych Zwingli, der ebenso ganz auch im augustinischen Denken verhaftet war, kommt demzufolge zu dem Schluss, dass das Böse die Notwendigkeit der Vorsehung Gottes ist. Zwingli schreibt, wenn aber Gott den Räuber antreibt, ist dieser nicht gezwungen? Fragezeichen. Ich gebe zu, er ist gezwungen, dann aber um hingerichtet zu werden. Nun, selbst Calvin schreckt vor dieser Schlussfolgerung zurück, weil er dann Gott zum Urheber des Bösen machen würde. Und wir wissen aus dem Jakobusbrief, dass Gott niemanden zum Bösen versucht. Emil Brunner, ein reformierter calvinistischer Theologe, also einer, der aus diesem gleichen Lager kommt, ist jemand, der sich mit diesen Fragen immer wieder auseinandergesetzt hat und zu einem Schluss gekommen ist, zu dem wir nur Ja und Amen sagen können. Emil Brunner, ein Theologe des letzten Jahrhunderts, schreibt Folgendes: Calvin leugnet die menschliche Freiheit, behauptet aber gleichzeitig die volle menschliche Verantwortlichkeit. Während er gleichzeitig Gott zum alleinigen Bestimmer des Geschehens macht, ohne ihn jedoch die Bewirkung des Bösen zuschreiben zu wollen. Das ist das so sehr Unbefriedigende, um nicht zu sagen Peinliche und Unaufrichtige in den Gedanken Calvins. Er gibt gar nicht zu, dass hier für unser Denken ein unlösbares Dilemma vorliege, sondern er tut dergleichen, als ob logisch alles in Ordnung wäre, während er tatsächlich der Logik ins Gesicht schlägt. Also hier ein calvinistischer Theologe über die Gedanken Calvins und Zwinglis. Und weiter kommt Emil Brunner zu dem Schluss, der andere Weg ist der, den im Ganzen das biblische Zeugnis geht. Die Nebeneinanderstellung der vollen menschlichen Verantwortlichkeit und Freiheit und der göttlichen Herrschaft über alles Geschehen, die unbedingt eindeutige Alleinverantwortung des Menschen für das Böse und die göttliche Allmacht und Weisheit, die aus diesem Bösen einen Faden des göttlichen Gewebes zu machen versteht, beides ohne Reflexion über die logische Vereinbarkeit beider Aussagen. Geschwister, der Sohn des Menschen kam nicht in diese Stunde, damit ein unerbitterlicher Ratschluss Gottes aus der Ewigkeit, damit die Souveränität Gottes verherrlicht werde, sondern er kam in diese Stunde, um die Menschen zu erlösen von ihrer Sündenbindung in dieser Welt. Liebe war sein Motiv und nichts als Liebe. Aber Calvin und viele Calvinisten bis heute betrachten die biblische Lehre der Erwählung aus diesem verengten Blickwinkel, Gott müsse seine Souveränität beweisen. Nein, wir müssen die biblische Offenbarung und das, was die Bibel uns ins Mittelpunkt rückt, die Liebe Gottes in Jesus Christus, aus diesem Blickwinkel müssen wir alles heraus verstehen und begreifen und durchdenken lernen. Die Bibel offenbart uns eben diese herrliche, wunderbare Liebestat des dreieinigen Gottes. 1. Johannes 4, Verse 7 bis 10. Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und so zeigt uns die Heilige Schrift, wie Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, aus der Herrlichkeit, aus der Gegenwart des Vaters, aus der Gegenwart Gottes des Heiligen Geistes, aus der Ewigkeit hinabsteigt in diese Zeitlichkeit, um den Menschen zu erlösen. Von dort aus müssen wir alles begreifen. Und so steht also Jesus nun für einen Augenblick, in dem er sich im Gebet zum Vater erhebt, so, als wäre er schon in der Ewigkeit. Seine Stunde war gekommen. Johannes 7,30 sagt, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Johannes 8, Vers 20, diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn. Denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jetzt aber, Johannes 17, jetzt aber war die Stunde gekommen. Der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Gottes, stand vor dem größten Ereignis, das diese Welt je erlebte, vor seinem Gang an das Kreuz nach Golgatha. Gott wird Mensch und bleibt als Mensch Gott. Philipper 2, 6 bis 8. Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Menschen erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Jesus kam als Gott in diese Welt und wurde Mensch und er erniedrigte sich. Und sein Kreuz, sein Tod am Kreuz war die Stunde, für die er in die Welt gekommen war. Und in dieser entscheidenden Stunde betet er zum Vater, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Warum betet Jesus das? Er kam aus der Herrlichkeit. Er verbrachte die Ewigkeit in der Herrlichkeit. Und nun kommt er für diesen einen kurzen Augenblick, die Menschheitsgeschichte, vielleicht 7000 Jahre, was ist das in der Ewigkeit? Ein Staubkorn. Und kommt Jesus in die Zeitlichkeit hinein und er weiß, er wird zurückkehren in die Herrlichkeit Gottes. Aber warum betet er, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche? Er war doch Gott. Die Bibel sagt uns, dass er ohne Sünde war. Was muss da verherrlicht werden? Die Gottheit Jesu zieht sich wie ein roter Faden durch das Johannesevangelium. Das wird ja heute auch in Frage gestellt mittlerweile. Eine Schwester sagte mir, sie kennt einen Pastor einer freien evangelischen Gemeinde, der die Gottheit Jesu leugnet. Auch das ist heute möglich. Heute ist alles möglich. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Johannes 10,30, ich und der Vater sind eins, sagte Jesus. Und was passierte? Drei Verse weiter. Johannes 10,33, da wollten die Juden ihn steinigen. Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Johannes 8,58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Hebräer, ehe Abraham ward, ich bin, eine Anspielung auf die Gottesoffenbarung im Alten Bund, ich bin, der ich bin. Und so zieht sich das durch das gesamte Johannesevangelium. Jesus wusste, dass er Gott war und die Zuhörer, die Juden wussten, dass er diesen Anspruch erhob. Wie kann man da lehren, dass Jesus nicht Gott war? Ist mir nicht begreiflich. Es ist nicht nur ein Irrtum, sondern eine Lüge, wenn wir behaupten, dass die Lehre der Gottheit Jesu von der katholischen Kirche erst im 4. Jahrhundert nach Christus erfunden wurde. Ich lese euch nur mal einen kurzen Satz von Ignatius von Antiochien, der wahrscheinlich um das Jahr 120 nach Christus den Märtyrertod erlitt, vor. Da wendet er sich in einem Brief, 20 Jahre nachdem der letzte Apostel gestorben war, an die Christen in Rom. Ignatius, der auch Theophorus heißt, an die Kirche, die Gottes Barmherzigkeit erfahren, in der Herrlichkeit des höchsten Vaters und Jesu Christus, seines einzigen Sohnes, die geliebt und erleuchtet ist im Willen dessen, der alles Seiende gewollt hat, gemäß der Liebe Jesu Christi, unseres Gottes. Denen, die dem Fleische und dem Geiste nach eins sind in jeglichem Gebot desselben, sage ich herzlichen, vollkommenen Gruß in Christus Jesus, unserem Gott. Nichts ist gut, was hier sichtbar ist, denn unser Gott Jesus Christus erscheint viel herrlicher, seitdem er beim Vater ist. Nur ein Beispiel, ich könnte Dutzende von Beispielen anführen. Nicht nur die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, sondern auch die ersten Christen, 200 nach Christus, 300 nach Christus, 400 nach Christus, lehrten und waren überzeugt und glaubten, dass Jesus Christus Gott ist. Da gibt es keinen Zweifel. Warum hat man im 4. Jahrhundert auf dem Konzil von Nicäa einen Konzilsbeschluss festgelegt über die Gottheit, über die Trinität Jesu? Ganz einfach. Weil die Angriffe, die christologischen Streitigkeiten im 3. und 4. Jahrhundert ein solches Maß angenommen hatte, dass man ein offizielles Statement brauchte. Darum nicht, weil die Kirche dann irgendwie eine Trinitätslehre erfunden hat. Solch ein Unsinn. Auf dem Konzil von Nicäa wurde dann verabschiedet: Ich glaube an den einen Gott und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, wesenseins mit dem Vater, durch den alles geworden ist. Und nun steht dieser Jesus, der aus der Herrlichkeit gekommen ist, ja hier oben von dieser ewigen Ordnung im Schoß des Vaters, wo keine Sünde war, wo nur Herrlichkeit war. Jesus kam herab, er ließ sich herab, er wurde Mensch, um die sündenverderbte Menschheit zu erlösen durch sein Blut auf Golgatha. Vater, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Was bedeutet denn verherrlichen? Der Begriff meint die Herrlichkeit, die Ehre, den Ruhm, die Majestät, die Pracht, den Glanz einer Person zur Geltung zu bringen, den Lichtglanz, den Machtglanz Gottes des Vaters leuchten zu lassen. Luther übersetzte es mit verklären. Johannes 5, 19 bis 23. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Jesus ist eins mit dem Vater. Und er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und dadurch ehrt er ihn. Und dadurch verherrlicht er ihn. Und dadurch lässt er die ganze Herrlichkeit Gottes, seines Vaters, erstrahlen und erleuchten. Nun war die Stunde gekommen. Und Jesus wusste das. Und wenn wir einmal das Johannesevangelium lesen, dann sehen wir, wie alles auf diese Stunde hin arbeitet. Johannes 12, 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagte, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Geschwister, dort auf Golgatha, am Kreuz von Golgatha, dort verherrlicht der Vater den Sohn und der Sohn den Vater. Und das, was Menschen als Schwachheit erscheint, Jesus, gekreuzigt in Schwachheit, nackt, bloß, blutüberströmt, als Verbrecher galt ein Gekreuzigter in jener Zeit. Das, was den Menschen als Schande und Schwachheit gilt, das ist in den Augen Gottes Herrlichkeit. Und so betet Jesus, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. In seiner Knechtsgestalt als Mensch verfügte Jesus vom Anfang bis zum Ende über die Allmacht, über die er auch in der Ewigkeit verfügte. Er hätte noch am Kreuz von Golgatha Legionen von Engeln herbefehlen können. Mit dem Hauch seines Mundes hätte er das römische Reich vernichten können. Er hätte seinen Thron aufrichten können auf Erden, aber dann wäre die Menschheit nicht erlöst worden. Er musste sein Blut vergießen auf Golgatha. Was war sein innerstes Anliegen? Was war seine Vollmacht, seine Allmacht als Gott? Seine Allmacht bestand nicht darin, seine Macht zu zeigen, sondern die Macht der Liebe zu offenbaren am Kreuz von Golgatha. Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott, den Vater zu erkennen und den der Vater gesandt hat, Jesus Christus. In der Welt glauben viele an Gott, aber wenn wir sie ansprechen auf Jesus Christus und sein Werk auf Golgatha, dann ist meistens vorbei. Und Geschwister, das Schlimme ist in diesen letzten Tagen, dass selbst der Glaube an den, der gesandt wurde vom Vater, an Jesus Christus als das stellvertretende Sühneopfer Gottes, dass selbst das in evangelikalen Freikirchen mittlerweile in Frage gestellt wird. Aber Gott, den Vater zu erkennen und Gott, den Sohn zu erkennen, den der Vater gesandt hat, das ist ewiges Leben. Und dieses Leben eröffnet uns die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und Gott nicht zu kennen und den nicht zu kennen, den der Vater gesandt hat, das bedeutet ewiger Tod und ewige Verdammnis. Und so dann spricht Jesus so, als ob er dieser zeitlichen Ebene schon entnommen war. Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Und doch lag ja dieses Werk auf Golgatha noch vor ihm. Aber eines ist wichtig. Dieses Werk der Erlösung hat ein höheres Ziel, die Verherrlichung des Vaters. Und die Bibel zeigt uns noch eines, liebe Geschwister, dass auch die Gemeinde teilhat an der Verherrlichung des Vaters. Dass die Erlösung uns nicht nur gegeben wurde, dass wir erlöst sind. Ja, wir denken da oft zu verengt. Ja, Jesus starb für mich, damit ich erlöst bin und ewiges Leben habe. Nein, Jesus hat uns natürlich dazu erlöst, aber er hat mehr getan, als uns nur dazu erlöst, dass wir ewiges Leben haben. Sondern er nimmt uns mit hinein im Leib Christi, die Gemeinde Jesu Christi, um Gott, den Vater, um Gott, den Sohn zu verherrlichen. Epheser 1, 13 bis 14. In ihm, in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Der Vater wird verherrlicht in dem Sohn, der Sohn wird verherrlicht in dem Vater und in der Gemeinde Jesu, dem Leib Jesu Christi, wird dieses Werk der Verherrlichung zum Preise seiner Herrlichkeit fortgesetzt. Vers 5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Diese ewige Herrlichkeit, die Jesus als Gottes Sohn von Ewigkeit zu Ewigkeit mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn teilte. In diese Ewigkeit will nun Jesus zurückkehren und er sehnt sich danach. Aber die Schrift zeigt uns noch eines. Christus wird nicht nur als der eingeborene Sohn Gottes, der aus der Ewigkeit in die Zeitlichkeit hinabstieg, zurückkommen, sondern er wird auch als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks zurückkehren in die himmlischen Örter. Hebräer 5, Vers 5. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhöht worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Wir dürfen die Menschwerdung Jesu Christi niemals von seinem Erlösungswerk trennen. Jesus Christus wurde Fleisch, um als Lamm Gottes auf Golgatha für unsere Schuld zu sterben. Und Geschwister, das ist keine Spekulation, das ist kein Märchen, das ist keine menschliche Erfindung, das ist keine religiöse Philosophie, das ist die Offenbarung der Wahrheit Gottes. Und daran müssen wir festhalten, Jesus Christus, ihn zu verkündigen als den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Aber auch eines dürfen wir auch lernen. Auch wir dürfen durch dieses wunderbare Erlösungswerk Jesu Christi uns dem Vater im Himmel zuwenden und ihn ansprechen, Vater, der du bist im Himmel. Und so ist die Gemeinde Jesu, so seid ihr, jeder einzelne von euch, der gläubig ist, auch immer eine Gemeinschaft der Erlösten. Er Erlösten mit dem Lamm. Und wir dürfen auch eines wissen, das lehrt uns das hohepriesterliche Gebet auch, dass wir als solche Erlöste, Behütete und Bewahrte Gottes sind. Wir sind zu Söhnen und zu Töchtern geworden, weil Jesus am Kreuz starb, weil er in den Himmel aufgefahren ist und den Geist der Sohnschaft sandte. Aber Geschwister, und damit komme ich zum Schluss, noch mehr, noch viel mehr. Wir sind auch Freunde Gottes. Johannes 15, 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ist dieser Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes, ist er auch dein Freund? Ist er auch noch dein Freund, wenn es durch schwierige Phasen durchgeht? Ist er noch dein Freund, wenn dein Glaubensleben manches Mal Hindernisse da sind, die so groß geworden sind? Es hat mich beeindruckt, wie Bruder Oettershagen das so eindringlich in der ersten Predigt sagte. Er sagte, es ist uns noch gar nicht bewusst, wie sehr Jesus uns geliebt hat. Da denke ich jetzt seit gestern drüber nach. Vielleicht der ein oder andere von euch auch. Ja, ich glaube, dass uns das noch gar nicht bewusst ist. Jesus, der eingeborene Sohn, kommt aus der Ewigkeit herab. Ja, für was denn? Für einen Lumpenpack, wie wir es sind? Er erlöst uns. Er gibt alles auf. Und wir haben diese Liebe noch nicht begriffen und dann macht er uns noch zu Freunden. Zu Freunden des Vaters, zu Freunden des Gottessohnes. Und wie oft geben wir das so leichtfertig dahin. Ich habe als junger Christ, ich singe das auch heute noch sehr gerne, mit großer Begeisterung das Lied gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Einige nicken, ich glaube, ihr kennt es, wunderbarer Text. Welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu uns zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Ihn suchen im Gebet, haben wir heute Morgen gehört. Gott zu suchen in ehrlichem Herzen. Aber dieses Lied hat einen Hintergrund. Es wurde von Joseph Scriven verfasst. Er war ein Mann, der aus Irland auswanderte nach Amerika. Und als er dort in Amerika war, lernte er eine junge Frau kennen und sie verlobten sich und sie wollten einen Hausstand gründen und wollten gemeinsam dem Herrn dienen. Eines Tages ritten sie aus und das Pferd scheute und seine Verlobte wurde abgeworfen und sie stürzte in einen reißenden Fluss und ertrank dort. Und das vor den Augen von Joseph Scriven. Ein schwerer Schicksalsschlag. Und kaum hatte er sich erholt und war über diesen Schicksalsschlag hinweggekommen, lernte er eine andere Frau kennen. Und sie verlobten sich und diese junge Frau starb mit 23 Jahren an einer Lungenentzündung. Der nächste Schicksalsschlag. Und all das schrieb er in seinen Briefen nieder und schickte diese Briefe seiner lieben Mutter in Irland. Und diese schrieb ihm natürlich zurück und diese Mutter war so ergriffen von dem Schicksal ihres Sohnes, das ging ihr so nahe. Und dann verfasste Joseph Scriven dieses Lied, zunächst als Gedicht, um seine liebe Mutter in Irland zu trösten mit diesen Worten. Erst später wurde aus diesem Gedicht dann ein Lied und er wurde einmal gefragt, ach, sind Sie der Herr, der dieses wunderbare Gedicht verfasst hat? Und er war ganz demütig und er sagte, ja, der Herr und ich haben es gemeinsam verfasst. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und dieser Joseph Scriven, er diente dann den Menschen, den Armen, den Schwachen, den Kranken, den Witwen, die sich nicht mehr helfen konnte. Er ging in den Wald, er schlug Holz, er versorgte die Menschen. Und er war so demütig und er war ein so zurückgezogener, bescheidener Mann, dass es ein Wunder ist, dass wir noch was wissen über ihn. Aber was war sein Geheimnis? Welch ein Freund ist unser Jesus? Ich glaube, der hat drüber nachgedacht, was es Jesus gekostet hat, aus der Ewigkeit hierher zu kommen, um uns zu erlösen. Ich glaube, der hat das verstanden, was die Erlösung wirklich bedeutet für unseren Herrn Jesus, aber auch, welch kostbarer Schatz das für uns ist. Und Geschwister, so wünsche ich das uns allen, dass wir mit neuem Herzensmut auch aus dieser Konferenz dann hinausgehen und dass das auch unser Leben antreibt, welch ein Freund ist unser Jesus. Und dass wir wie Jesus die Nähe zum Vater suchen, die Nähe zum Herrn Jesus suchen und dass wir uns das immer wieder neu vergegenwärtigen. Was hat denn Gott eigentlich für dich und für mich getan? Er hat so viel für uns getan. Und ich glaube, ich werde im Himmel noch singen, welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Und ich glaube, ich werde im Himmel noch drüber nachdenken, was das für wunderbare Worte sind. Lasst uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und dass du deinen Sohn gesandt hast, weil deine Liebesgedanken schon von Ewigkeit zu Ewigkeit auf uns gerichtet waren, als es uns noch gar nicht gab. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du in deiner Liebe herabgestiegen bist, um uns am Kreuz von Golgatha zu erlösen. Und ich danke dir, dass du aufgefahren bist zur Rechten des Vaters, um von dort den Heiligen Geist, die dritte Person der Gottheit, zu senden, damit wir zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Und möge doch deine Erlösung, möge doch dein Geist, möge doch dein Wort uns ganz tief und innig immer mehr mit dir verbinden, dass wir beständig vor deinem Angesicht stehen im Gebet, uns zu dir wenden, damit das Heil, all die Segnungen des Heils, so muss ich es sagen, all die Segnungen des Heils doch in unserem Leben in ihrer ganzen Fülle von uns im Glauben angenommen werden können. Und Herr, das können wir nicht aus eigener Kraft, das können wir nicht aus eigenem Tun. Bewahre uns davor, das aus eigener Kraft zu tun, sondern beschenke uns mit deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.